ARD.
Also mir hat niemand geholfen. Ich habe mir selbst geholfen, indem ich von der Schule gegangen bin oder indem ich meinen Eltern davon erzählt habe und irgendwie mit ihnen den Schulwechsel durchgedrückt habe. Und das ist halt das, worauf es immer hinausläuft, ne? Oder so oft hinausläuft. Und ich finde, das ist ein Armutszeugnis, dass wir Kinder so lange leiden lassen oder ihnen so lange nicht die Hilfe geben, die sie brauchen oder so beim Täter sagen, aber nicht wirklich was machen, bis ein Opfer sagt, ich halte es nicht mehr aus, es geht nicht mehr, ich muss hier weg. Und dann gibt es diejenigen, die schaffen das zu gehen, und es gibt diejenigen, die schaffen es einfach gar nicht mehr.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was passiert, wenn ein ehemaliges Mobbingopfer zum Berater wird und mit seiner Geschichte anderen Mut macht? Norman Wolf, Jahrgang 1993, hat Psychologie studiert, ist Autor und psychosozialer Berater. In seinem Buch »Wenn die Pause zur Hölle wird« schildert er eindrücklich seine eigenen Erfahrungen mit Mobbing in der Schulzeit und zeigt Wege auf, wie Betroffene sich stärken können. In seinem neuen Buch »Wenn der Blick aufs Handy zur Qual wird« geht es außerdem um Cybermobbing. Heute besucht er regelmäßig Schulen, um über Mobbing und Cybermobbing aufzuklären und präventiv zu wirken. Ich kann jetzt schon sagen, dass das für mich eine wichtige Folge ist aus eigenen Erfahrungen. Lieber Norman, schön, dass du dabei bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Norman, du hast selbst Mobbing in der Schulzeit erlebt. Du schreibst da auch drüber, unter anderem auf X und auf Instagram. Wie würdest du sagen, haben diese Erfahrungen dein Leben und deine berufliche Laufbahn beeinflusst?
Puh, ich glaube, die haben ganz viel mit mir gemacht. Ich glaube, ich wäre eine durch und durch, vielleicht nicht andere Person, aber ich hätte mein Leben ein Stück weit anders gelebt, vielleicht ein Stück weit mutiger gelebt, wenn ich diese Erfahrungen nicht gemacht hätte. Und ich wäre vielleicht heute an einem anderen Punkt, wenn ich sie nicht gemacht hätte. Und vielleicht würde ich mich beruflich auch für was anderes interessieren. Das kann ich nur abschätzen. Ich glaube, dass Mobbing was ist, was dich von Grund auf verändert.
Kannst du beschreiben, also du sprichst in deinem Buch selber ja auch sehr offen darüber, was für konkrete Situationen das sind? Also wenn du möchtest, dass man eine bessere Vorstellung davon hat, wie man sich das vorstellen kann?
Also bei mir fing das damit an, dass ich einfach ein sehr schüchterner Junge war. Und als ich in die 5. Klasse kam und neu auf dieser Schule war, auf diesem Gymnasium und all meine Freunde irgendwie auf andere Schulen gegangen waren, hatte ich ganz große Schwierigkeiten damit, wieder Anschluss zu finden, weil ich einfach sehr, sehr in mich gekehrt war und es mir schwer fiel, in Kontakt mit anderen zu gehen. Und das war erstmal okay für mich, aber als es dann anfing, also als ich einmal so diesen Mobbing-Stempel drauf hatte, nach dem allerersten Mal, dass das passiert war, da wurde ich so gedemütigt vor meinem Schwarm. Die hatten mich da so auf der Klassenfahrt irgendwie aus meinem Zimmer getragen und vor ihrer Tür abgeworfen und ihr irgendwie gesagt, dass ich in sie verliebt war, und alle standen irgendwie im Kreis um mich herum und haben mit dem Finger auf mich gezeigt und gelacht. Das war so das erste Mal. Und nachdem ich diesen Stempel drauf hatte, diesen Mobbing-Opfer-Stempel, hatte ich das Gefühl, ich kam da gar nicht mehr raus aus dieser Rolle. Also es wurde mir wie so übergestülpt. Und dann ging es komplett einmal, also die ganze Riege, es fing an mit, du bist fett und hässlich und ekelhaft. Also da ging es erstmal viel um mein Gewicht und mein Aussehen. Ich hatte halt so ein paar Kilos mehr als andere. Es war jetzt nicht doll viel, das ist einfach ein bisschen. Aber das habe ich viel gehört. Es ging um meine Eltern, mein Vater, sein versoffener Penner. Ich hatte meinen Mitschülern auf der Klassenfahrt auch erzählt, dass mein Vater seinen Job verloren hatte, weil er getrunken hat und Auto gefahren ist und dann seinen Führerschein verloren hat, weil er einen Unfall gebaut hat. Und dann hat er seinen Job verloren, weil er den Firmenwagen nicht mehr fahren konnte. Es kam so eins zum anderen. Und meine Mutter, die ist dann putzen gegangen, um uns irgendwie finanziell aufzufangen. Und auch das habe ich erzählt. Und dann hieß es eben, ja, dein Vater ist ein versoffener Penner und deine Mutter ist eine ekelhafte Putze. Die andere, die Scheiße aus den Klos wischt. Sowas haben die dann gesagt. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis das so körperlich wurde. Also bis es anfing, dass sie auch so geschlagen und getreten haben oder meine Sachen kaputt gemacht haben oder mich auch angespuckt haben. Also das fand ich wahrscheinlich am schlimmsten. Das war zum ersten Mal in der 7. Klasse so. Da bin ich im Bus nach dem Ende des letzten Schultages, war das vor den Sommerferien, bin ich im Bus nach Hause gefahren und Und ich saß so auf dem Boden, weil der Bus relativ voll war und einer meiner Mitschüler, der hinter mir saß, hat mir auf dem Weg nach Hause auf den Kopf gespuckt. Und da saß ich dann wirklich da und dachte, ja, ich bin halt jemand, der ist so wenig wert, dass man ihn anspuckt. Mhm. Also das ist, finde ich, das, wo Mobbing dich hinbringt, ne, dass du mit jedem Tag irgendwie ein Stück weit lernst, dass du halt nicht wertvoll bist oder dass du irgendwie nicht reinpasst. Und irgendwann ist nur eine Frage der Zeit, fängst du halt an, das zu glauben, was die anderen über dich sagen. Und dann guckst du in den Spiegel und denkst dir, ja, ich bin halt irgendwie fett, eklig, wertlos. Also so ging's mir dann.
Das wäre eigentlich meine Anschlussfrage gewesen. Ich habe ja gesagt, dass das für mich eine wichtige Folge ist, weil ich auch solche Erfahrungen gemacht habe. Nicht ganz so extrem. Im Fußballverein war es eher so, dass es sozusagen den Meinungsführer gab. Und der hat sich dann zum Beispiel, wir haben Elfmeter trainiert, hat sich vor mich angestellt und plötzlich haben sich alle vor mich angestellt, als wäre ich gar nicht da. Oder nach dem Spiel kam jemand rein und sagte, möchte ich noch jemand einen Schluck Wasser haben? Und ich habe mich gemeldet. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, keiner, und ist wieder gegangen, solche Sachen. Aber auch auf so einer Klassenfahrt haben wir uns gegenseitig mit zwei Teams beworfen mit Tannenzapfen, bis der dann die glorreiche Idee hat, wir können ja jetzt alle mal gegen Bob gehen. Und das Ding ist, dass ich, glaube ich, nicht kapiert habe, warum. Also ich habe es gar nicht verstanden. Jetzt rückwirkend würde ich sagen, weil es damals auch so hieß, was auch immer das heißen soll, Chinese, Butterbrot mit Käse, aber dass ich halt asiatisch gelesen wurde und dass das so ein Ausgrenzungsfaktor ist. Aber bei mir war es eher sowas, was man kognitive Dissonanz nennen könnte. Also ich dachte so, ich verstehe das gar nicht. Deshalb bei dir nochmal, ist das so, dass das ein schleichender Prozess ist, dass man diese Fremdzuschreibung, du gehörst hier nicht hin, du bist Außenseiter, dann irgendwann selbst übernimmt?
Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir gehen alle mit einem, also wenn es uns vorher gut ging und wir keine Erfahrungen in die Richtung gemacht haben, gehen wir mit einem gesunden Selbstwertgefühl in die Schule rein. Und wenn dann Mobbing passiert, dann ist das erstmal so, dass unser Selbstwertgefühl wie so ein Schutzschild funktioniert. Ne? Wenn jemand mal was Blödes zu einem sagt, dann prallt das wie daran ab. Also wenn jetzt jemand irgendwie sagt, ja, du bist hässlich, dann denke ich mir, ja, komm, du kennst mich ja gar nicht so. Du weißt ja nichts über mich, ist ja egal, was du sagst. Aber wenn du das jeden Tag und immer wieder und von verschiedenen Leuten hörst und das über einen ganz langen Zeitraum hinweg, dann nagt das halt daran. Und irgendwann kriegt dieser Schutzschild so Risse und die Sachen, die sie zu dir sagen, dringen immer mehr auch zu dir durch, bis du halt an dem Punkt bist, wo du das glaubst, ne? Wo du denkst, wenn alle das immer wieder zu mir sagen, dann muss da ja irgendwas dran sein. Also es ist wie, als ob dein Selbstwert immer so ein bisschen kleiner wird, bis davon nur noch so ein Häufchen übrig ist.
Bei mir war es damals so, dass zum Beispiel auf dieser Fußballfahrt waren drei Leute, die ich damals als Freunde betrachtet habe, die sich Jahre später dafür entschuldigt haben, nichts getan zu haben, weil die waren nicht aktiv dabei, die haben sich aber auch nicht für mich eingesetzt. Wie war das bei dir? Gab es Leute, die, ich sag jetzt mal, nicht mitgemacht haben oder die zumindest heimlich auf deiner Seite waren? Irgendjemand, mit dem du darüber sprechen konntest innerhalb der Schule?
Damals wusste ich nicht davon. Es gab natürlich Leute, die nicht mitgemacht haben. Das weiß ich aus einem objektiven Standpunkt von heute heraus. Ne? Also natürlich haben sich nicht alle daran beteiligt. Also davon muss ich einfach ausgehen. Aber die Sache ist, ich hatte kein Auge für die. Ich habe nur die gesehen, die gegen mich waren, die laut waren und die mitgemacht oder mitgelacht haben. Und alle anderen sind so für mich untergegangen. Weil man achtet ja, also wenn man in so einer Situation ist, in der man sich unsicher fühlt, in der man so eine Gefahr wahrnimmt, dann achtet man auf die gefährlichen Reize. Man achtet auf die Gefahr, weil man sich schützen will und nicht auf das, was ungefährlich ist. Und ich glaube, dann geht das ein bisschen verloren. Aber es war durchaus so, als ich angefangen habe, Presse für das Buch zu machen, ne? Also da öffentlich drüber zu sprechen, was ich erlebt habe in der Schule, dann kamen schon auch viele aus meiner Schulzeit auf mich zu und haben mir Nachrichten geschrieben oder sowas gesagt, wie, wenn ich gewusst hätte damals, wie schlecht es dir damit geht, wenn ich heute zurückgucke, ich wäre dir gern eine Freundin gewesen oder ein Freund gewesen. Aber ich hatte halt auch Angst.
Aber kannst du das dann annehmen oder ist das für dich eher so eine, ich sag jetzt mal, etwas einfache Ausrede, so im Rückblick, naja, hätte ich es damals gewusst, hätte ich schon auch was gemacht?
ich glaube, dass in dem Moment die Angst einfach überwältigend ist. Ne? Wenn du siehst, was da mit anderen passiert, dass du selbst denkst, ich sag da jetzt nichts, weil ich will nicht, dass mir das auch passiert. Und ganz ehrlich, ich verstehe das. Und wahrscheinlich hätte ich es damals nicht anders gemacht. Also wenn ich gesehen hätte, dass jemand anderes so ausgegrenzt wird, hätte ich wahrscheinlich auch die Füße stillgehalten aus der Angst heraus. Und deswegen bin ich nicht wütend auf die Leute, die nichts gesagt haben. Aber natürlich ist das ein strukturelles Problem. Ne? Also dass die Beteiligten sich nicht trauen, den Mund aufzumachen und immer denken, irgendjemand wird schon was sagen. Wenn das alle denken, sagt am Ende halt niemand was. Klar ist das schlimm. Aber ich verstehe jeden Einzelnen, der den Mund nicht aufkriegt, weil die Angst eben so groß ist. Und deswegen bin ich auf die nicht sauer. Ich bin auf die und das auch immer noch sauer, die es gemacht haben. Ne? Und eigentlich denkt man ja so, ey, so viele Jahre vergangen. Ne? Und damals waren das irgendwie Kinder. Man muss irgendwann drauf gucken und sagen, da ist keine Wut mehr, aber das kann man nicht abschalten. Also ich kann das nicht abschalten. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich denke an die Zeit zurück und ich bin einfach immer noch wahnsinnig wütend. Es geht nicht auszuknipsen.
Naja, bei mir ist es so, ich hatte eine kleine Rache. Ich habe nämlich eine Kurzgeschichte darüber geschrieben und die ist mittlerweile in Schulbüchern. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, liebe Grüße an der Stelle an den Protagonisten dieser Kurzgeschichte, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das schon mit mir auch was gemacht hat. Aber wie du das sagst, ich weiß jetzt nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich dem über den Weg laufe. Also reagieren nicht im Sinne von, ich würde wild um mich schlagen. Aber ob ich jetzt Bock hätte, mit dem netten Plausch zu haben, das wage ich auch zu bezweifeln. Wir werden auch allgemeiner jetzt auch an die Hörerinnen und Hörer. Ich finde das nur deshalb so wichtig, dass du in der Form auch drüber sprichst, weil man ja das Innenleben auch mal wahrnehmen muss, was heißt das eigentlich, bevor man so abstrakt über so ein Thema spricht. Deshalb vielleicht noch eine weitere Frage diesbezüglich. Es gibt eine Studie, die Uwe-Studie, die belegt, was wahrscheinlich nicht besonders überraschend ist, dass das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen zum Großteil davon abhängt, wie es in der Schule aussieht. Einfach natürlich auch, weil es dort der Ort ist, an dem man fast die meiste Zeit auch ist und so weiter. Mit welchen Gefühlen bist du dann in die Schule gegangen? War das immer gleich schlimm? Hattest du Angst oder wie muss man sich das vorstellen? Hattest du die Hoffnung, dass es vielleicht heute mal nicht so schlimm ist?
Hoffnung war das nicht. Nee, das war eine ganz schlimme Angst. Das war wahrscheinlich das schlimmste Gefühl. Also diese Angst, schon wenn ich nach Hause kam, vorm nächsten Tag. Also ich kam nach Hause und musste dir vorstellen, das Erste, was ich mache, ist auf die Uhr zu schauen und mir auszurechnen, wie lange habe ich jetzt? Wie lange habe ich in Sicherheit, bis ich wieder schlafen gehen muss? Weil schlafen gehen heißt, ich wach auf und es geht wieder von vorne los und ich muss in die Schule. Und dann habe ich mir, wenn ich nach Hause kam, die Stunden ausgerechnet. Na, sagen wir, ich kam um 2:30 nach Hause und wusste, ich gehe irgendwie um 9:30 ins Bett, das sind 8 Stunden. Und dann habe ich die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und mir runtergerechnet, wie lange habe ich noch, bis ich schlafen gehen muss. Also es war so ein angsterfüllter Nachmittag. Und dann am nächsten Tag in der Schule ging die Angst weiter. Also ich hatte eigentlich den ganzen Tag nur Angst. Und was ich gemacht habe, um damit umzugehen, war halt irgendwie zu essen, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun kann. Also ich hatte keine gesunden Emotionsregulationsstrategien an der Hand. Ich hatte einen Vater, der hat getrunken, wenn es ihm schlecht geht. Na, also nicht jetzt das beste Vorbild. Und ich habe immer gegessen, wenn ich an den nächsten Tag gedacht habe. Ich habe mich am Nachmittag vollgestopft. Und dann habe ich natürlich noch mehr Gewicht gewonnen und habe meinen Mobbern auch voll in die Hände gespielt. Die haben mich ja sowieso als fette Sau bezeichnet und als Fettsack und als ekelhaft. Und ich habe ihnen genau das gegeben, indem ich eben noch mehr Gewicht gewonnen habe. Und habe ich das noch mehr abgekriegt, was sie zu mir gesagt haben. Ne? Ich habe noch mehr Angst gehabt, ich habe noch mehr gegessen, um damit umzugehen. Wie so eine Negativspirale.
Sorry, wenn das jetzt ein bisschen pathetisch klingt, aber wie hast du es überhaupt geschafft, das durchzustehen? Bis zum Ende der Schulzeit?
Ich habe mich sehr doll zurückgezogen. Ich habe viel Zeit mit mir selbst verbracht. Das lag auch natürlich daran, dass ich keine Freunde hatte, aber es ist vielleicht auch eine Ressource gewesen, dass ich das gut kann, viel mit mir alleine zu sein. Und es gab aber den Punkt, da war es zu schlimm. Also das war so gerade in der 7. Klasse, als ich da angespuckt wurde, das war, glaube ich, so der Tag, der mir am besten in Erinnerung ist, wo das Fass übergelaufen ist. Also da kam ich nach Hause von der Schule. Ich hatte diese Spucke auf dem Kopf. Ich bin irgendwie unter die Dusche und habe versucht, die Spucke abzuwaschen. Und ich habe gewaschen und gewaschen und gewaschen und ich bin dieses Gefühl nicht losgeworden. Kannst du dir das vorstellen? Dieses dieses Gefühl von Demütigung und so einer ganz tiefen Wertlosigkeit. Wie wertlos muss ich sein, dass man mich anspuckt? Mhm. Und dann kam ich aus der Dusche raus und ich habe mich im Spiegel angeguckt und dachte, warum mache ich das noch? Mhm. Ich habe den ganzen Tag nur Angst. Den ganzen Tag mache ich mir Sorgen und habe Angst vor dem nächsten Tag. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ich halte es gar nicht mehr aus. Und das war das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, ob es nicht einfacher wäre, wenn es mich nicht mehr gäbe. Wenn ich das einfach nicht mehr aushalten müsste. Ich hatte das große Glück, dass ich einen Opa hatte, dem ich mich anvertrauen konnte. Ich habe gar nicht erzählt, was in der Schule los war. Das habe ich nicht geschafft. Aber ich habe zumindest bei ihm weinen können. Und das hat mir Kraft gegeben. Also der war für mich da. Der hat mich so aufgefangen, wenn ich von der Schule nach Hause kam und geweint habe, ohne Fragen zu stellen, weil das wollte ich nicht. Ich wollte zu Hause nicht darüber reden, was in der Rücksicht wahrscheinlich der größte Fehler war, den ich gemacht habe, mir zu Hause keine Hilfe zu holen. Aber musste immer bedenken, ich hatte diesen sehr aufgewühlten Haushalt, wo meine Mom versucht hat, meinen Dad vom Trinken abzuhalten, und ich habe meine Mom ständig weinen sehen, da war richtig viel los und dachte immer, mein Problem passt da nicht mehr rein, das ist zu viel, das kann nicht mehr obendrauf noch. Und bei meinem Opa konnte ich es dann irgendwie lassen und der hat mir da viel Kraft gegeben. Und ich hatte das große Glück, dass ich in der 7. Klasse in den Sommerferien, also noch, als es mir da so schlecht ging, dass ich im Netz eine Freundin kennengelernt habe. Mhm. Also ich habe da nach Freunden gesucht und ich habe da in so Foren gepostet, habe da so meine Geschichten geteilt, die ich geschrieben habe. Und habe nur darauf gewartet, dass irgendjemand mit mir in Kontakt tritt. Und dann hatte ich jemanden gefunden, der sich für die gleichen Dinge wie ich interessiert hatte. Irgendwie so Anime, Manga, Videospiele und so. Mhm. Und habe mit der gechattet, habe mit der telefoniert und irgendwann gemerkt, ey, das ist jemand, die mag mich einfach so, wie ich bin. Das ist so krass. Das ist irgendwie wirklich eine Freundin. Und das hat mir ganz, ganz große Kraft gegeben. Also das Gefühl wieder zu haben, ich bin irgendwie liebenswert. Und da ist jemand, der mag mich einfach und ich kann wieder lachen. Mhm. Das war schön. Ich habe wieder gelacht und mal nicht irgendwie daran gedacht, wann sind die Sommerferien vorbei, wann geht's wieder von vorne los. Und dann, als die 8. Klasse kam und ich wieder in die Schule gegangen bin, war so der Mobber, der am schlimmsten war, der war halt weg. Aber nicht, weil er irgendwie sanktioniert wurde oder so, sondern weil er die Klasse nicht geschafft hatte. Der ist halt runtergegangen auf eine andere Schule, um die Klasse nicht wiederholen zu müssen. Und das hat auch viel geändert. Ne? Aber ich würde sagen, der emotionale Support von meiner Familie und so dieses Schließen von Freundschaften, Menschen, die dich irgendwie bedingungslos mögen dafür, wie du bist, das hat für mich den großen Unterschied gemacht. Das hat mir die Kraft gegeben.
Von dem ausgehend etwas allgemeiner. Ich glaube, wir müssten keinem erklären, warum das, was du erlebt hast, Mobbing ist. Aber kann man eine Grenze ziehen, wo Mobbing anfängt und wo es noch so eine Form von Neckerei ist, die ja unter Jugendlichen oder Kindern einfach stattfindet? Gibt es da Möglichkeiten einer relativ präzisen Grenzziehung?
Für mich ist es das Kräfteungleichgewicht. Mhm. Also wenn ich merke, dass ich alleine bin gegen jemanden, der ist stärker als ich, oder das sind 2 Personen, 3 Personen und ich bin in der Position, in der ich mich nicht mehr wehren kann, dann ist es für mich Mobbing. Da ist für mich der Punkt erreicht. Und natürlich kann man auch über so ein dauerhaftes Kriterium sprechen, ja, dass das irgendwie über eine gewisse Zeit geht, ist okay. Aber ich finde, zentral ist dieses Machtungleichgewicht. Also, dass ich in der Position bin, wo ich mich nicht wehren kann. Da fängt für mich Mobbing an.
Mobbing und Gewalt an Schulen ist ein verbreitetes Problem. Das norwegische Olveus-Programm verspricht, das Schulklima deutlich zu verbessern. In einem Beitrag von SWR Das Wissen vom 22.02.2021 wird das Programm vorgestellt. Hören wir mal rein.
Michael Kess.
Wenn man Mobbing wirklich verhindern will, dann bringt es nichts, nur mit den Tätern zu arbeiten, sei es über Bestrafung oder, keine Ahnung, Sozialisierungsprogramme. Und es bringt aber auch nichts, einfach nur mit den Opfern zu arbeiten, weil man dann natürlich mehr Schadensbegrenzung als Prävention macht, sondern man muss das gesamte soziale Gefüge einer Schule anschauen. Man muss das Schulklima als Ganzes betrachten, mit allen Schülern, Lehrern, Schulleitung, wer eben alles dazugehört. Und das erschien uns dann eben auch einfach ein vielversprechender Ansatz, der allerdings auch mit einem gewissen Aufwand einhergeht.
Für das Olveus-Projekt werden an jeder Schule Coaches ausgebildet, die ihre Kolleginnen und Kollegen in das Projekt einführen. Im weiteren Verlauf müssen sich alle Lehrkräfte bereit erklären, sich dauerhaft einmal im Monat für eine 1,5-stündige Supervisionsgruppe zusammenzufinden. Das ist eine Gesprächsgruppe, die von einem dafür geschulten Kollegen geleitet wird und in der Probleme besprochen und Handlungsoptionen entwickelt werden. Das Heidelberger Forscherteam schrieb insgesamt fast 1500 Schulen an. Nur 23 waren bereit, diesen Aufwand auf sich zu nehmen. Eine dieser Schulen ist die Justinus-Kerner-Gesamtschule in Ludwigsburg. Rektor Peter Wittmeier berichtet:
Wir sind zusammengegangen, zwei Schulen, vormals Werkrealschulen, wurden fusioniert. Wir hatten dann vor uns die Umwandlung oder Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule. Und in der Situation dann noch anzukommen und zu sagen, jetzt machen wir auch ein Mobbingpräventionsprogramm, das hat jetzt nicht nur für großes Hurra gesorgt, sondern eher für kritische Stimmen, weil man eben Angst hatte, bringt's was, wie so oft die Frage eben ist, oder bringt's gar nichts.
Ein grundlegender Unterschied zwischen dem Olveus-Programm und anderen Präventionsprogrammen gegen Mobbing ist, dass die Auseinandersetzung mit den sozialen Themen in der Schule durchgängig, während des gesamten Schuljahres und mit allen stattfindet. Also mit Lehrkräften, den Kindern und allen anderen am Schulleben Beteiligten.
In dem Beitrag heißt es, man muss das gesamte soziale Gefüge anschauen. Und es wird gesagt, dass nicht nur mit Opfern oder Tätern gesprochen werden muss, sondern mit beiden. Aus deiner Erfahrung, vielleicht auch jetzt ein bisschen von heute gesehen, kannst du das bestätigen, dass es wirklich um diese Gesamtheit des sozialen Gefüges geht?
Ich glaube, es ist wichtig, mit allen über Mobbing zu sprechen, weil es wichtig ist, Lehrkräften Strategien in die Hand zu geben, Lehrkräfte zu sensibilisieren für das, was Opfer erleben. Ich finde, es ist wichtig, mit Opfern zu sprechen, um die aufzufangen, um denen zu sagen, du bist nicht allein mit dem, was du erlebst, du bist nicht schuld daran, was dir passiert. Mhm. Aber ich finde es vor allem auch zentral, mit TäterInnen zu sprechen, um klarzumachen, dass das, was passiert, nicht in Ordnung ist und dass das konsequent sanktioniert wird und keinen Platz findet. Und ich finde zwar einen ganzheitlichen Ansatz wichtig, aber ich finde, dass zu oft sich auf so einer Ganzheitlichkeit oder auf so einem, wir müssen ja mit allen sprechen, wir müssen für alle irgendwie pädagogisch wertvoll arbeiten, sich ausgeruht wird, mhm, und deswegen TäterInnen nicht konsequent genug sanktioniert werden, wenn man sagt, es muss doch irgendwie eine Lösung geben, die für beide gut ist. Ne?
So im Sinne von eines, sagen wir mal, False Balancing irgendwie, so wir müssen beide Perspektiven einbringen, oder?
Genau, und irgendwie auch mit TäterInnen pädagogisch wertvoll arbeiten. Ne? Da sagt man dann, ja, die haben ja auch dann vielleicht eine schwierige Familiengeschichte oder die haben auch irgendwie ihre Themen, weswegen die das machen. Und das mag so sein. Aber ich glaube, in einem akuten Mobbingfall, wenn jemand das erlebt, was ich erlebt habe und überlegt, will er noch auf dieser Welt sein, weil sein Leben nur noch aus Angst besteht, dann ist es nicht an der Zeit, pädagogisch wertvoll mit TäterInnen zu arbeiten, sondern es ist an der Zeit für Opferschutz. Und irgendwie Schaden zu begrenzen und darauf zu gucken, dass ein Kind wieder zur Schule gehen kann, ohne Angst zu haben, dass ein Kind abends wieder einschlafen kann, weil es sich nicht um den nächsten Tag Gedanken macht. Das ist das, was im Vordergrund stehen muss. Und ich glaube, das passiert zu selten. Ich habe ja eine große Community von Menschen, die Mobbing-Erfahrungen gemacht haben im Netz. Ne? Also das, mhm, ist das, worüber ich im Netz spreche. Und deswegen folgen mir natürlich auch viele Menschen, die da mit drin stecken. Und ich habe schon ganz oft darüber gesprochen und gefragt und immer wieder höre ich, ich habe Ersthilfe gekriegt also mir hat niemand geholfen. Ich habe mir selbst geholfen, indem ich von der Schule gegangen bin, mhm, oder indem ich meinen Eltern davon erzählt habe und irgendwie mit ihnen den Schulwechsel durchgedrückt habe. Und das ist halt das, worauf es immer hinausläuft, ne? Oder so oft hinausläuft. Und ich finde, das ist ein Armutszeugnis, dass wir Kinder so lange leiden lassen oder ihnen so lange nicht die Hilfe geben, die sie brauchen oder so beim Täter sagen, aber nicht wirklich was machen, bis ein Opfer sagt, ich halte es nicht mehr aus, es geht nicht mehr, ich muss hier weg. Und dann gibt es diejenigen, die schaffen, das zu gehen. Und es gibt diejenigen, die schaffen es einfach gar nicht mehr.
Zu den Strategien, die du gerade gesagt hast, kommen wir noch. Was mich aber interessiert, wenn du an Schulen gehst, wie sind denn die Reaktionen der SchülerInnen? Und jetzt muss man sagen, das ist ein bisschen eine Suggestivfrage, weil wenn man dir zum Beispiel auf Instagram folgt, jetzt will ich nicht lügen, ist das auch dein Therapeut als Handle?
Yes.
Also @deinTherapeut. Dann postest du auch immer wieder, was SchülerInnen auch sagen, wirklich auch manchmal total bestärkende Dinge und so. Aber jetzt folgt dir natürlich noch nicht jeder, der auch hier den und jeder, die den Podcast hört. Was sind Reaktionen möglicherweise von unterschiedlichen SchülerInnen, vielleicht sogar von welchen, die nicht gemobbt wurden oder von welchen, denen es auch so geht? Gibt es da so Beispiele, die dich bewegt haben in letzter Zeit oder auch in längerer Zeit?
Viele. Ich mache das jetzt seit fast 4 Jahren, dass ich so an Schulen gehe und, und über meine Erfahrungen spreche. Und ich mache das aus 2 Gründen. Ich mache das einerseits, um die zu erreichen, die das auch abkriegen, ne, die auch Opfer sind, damit die verstehen, du bist nicht alleine damit, du bist nicht schuld daran, dass dir das passiert. Und irgendwann hört das auch wieder auf und es kann dir irgendwann auch wieder gut gehen. Und ich mache das, um TäterInnen zu erreichen. Ne? Also, dass die, ich will nicht sagen, um da so Schelte auszusprechen oder zu sagen, so schlimm, dass du das machst, darum geht's mir nicht, aber ich will ein Gefühl vermitteln. Ich will ein Gefühl dafür vermitteln, wie sich's anfühlt, wenn man gemobbt wird und was das mit einem Menschen nachhaltig macht. Ich will das Gefühl vermitteln, dass das nicht Fun and Games ist, nicht heute gemobbt und morgen geht's mir wieder gut, sondern dass das was ist, was bleibt. Mhm. Und dass sie beim nächsten Mal, wenn sie sowas machen, vielleicht darüber nachdenken, was hat Norman erzählt, oder zumindest irgendwie ein schlechtes Gefühl haben. Mhm. Na, irgendwie das Gefühl von, das ist nicht in Ordnung, dass ich das tue. Das sind die Gründe und die Erfahrungen, die ich mache, ist häufig eine sehr emotionale. Ne? Also, dass ich, wenn ich darüber spreche und ich spreche dann auch sehr ungeschönt eben darüber, was mir passiert ist. Und ich habe eben darüber gesprochen, dass ich eine Suizidgedanken hatte. Und häufig ist es so bei denjenigen, die das auch schon mal erlebt haben, also die Mobbing erlebt haben oder die auch schon mal an dem Punkt waren, dass sie dachten, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das aushalten soll, dass die ganz, ganz doll mitgehen, ne? Dass die emotional werden, dass dann mal auch irgendwie jemand weint oder irgendwie den Raum verlässt oder so, weil die Person eine Pause braucht. Das sind immer Dinge, die mich bewegen. Also wenn ich sehe, da bewegt sich irgendwas im Publikum und da geht irgendwie jemand raus, denke ich immer, ist auch schwer auszuhalten. Aber gleichzeitig ist es ja wichtig, dass die Emotionen auch irgendwie prozessiert werden, also dass die irgendwie mal bearbeitet werden, weil das hilft ja auch nicht, das Mobbing in so eine gedankliche Hintertür zu sperren und in 30 Jahren nochmal drauf zu gucken, sondern das muss ja irgendwie auch durch. Also das ist eine häufige Reaktion. Aber häufig suchen die SchülerInnen auch nach dem Gespräch direkt nochmal, nach der Lesung direkt nochmal den Kontakt, dass die nochmal zu mir kommen und irgendwie Danke sagen oder irgendwie sowas sagen wie, ey, das ist das erste Mal, dass überhaupt jemand irgendwie darüber gesprochen hat, dass ich überhaupt mal was zu dem Thema sagen durfte oder einfach nur Danke. Ne? Aber es gibt natürlich auch die anderen Reaktionen. Also natürlich gibt es auch die vielleicht wegschauen, ne, die im Publikum sitzen und irgendwie aktiv versuchen, nicht zuzuhören. Aber auch das ist irgendwie eine Reaktion von jemandem, der vielleicht sich mit dem Thema nicht beschäftigen will.
Wie ist das mit den Lehrkräften?
Ich mache meistens gute Erfahrungen mit Lehrkräften. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Lehrkräfte was lernen wollen, dass Lehrkräfte so nach Infos zu dem Thema richtig greifen, weil sie sagen, ich habe im Studium dazu nichts gelernt, ich habe da nichts an die Hand gekriegt. Also immer was ich erfrage, ne? Hast du im Studium was dazu gemacht? Und immer ist die Antwort nee. Oder ganz wenig. Und da kriege ich meistens sehr positives Feedback oder ich habe einen positiven Eindruck, dass sie sich sehr engagieren, da was zu lernen. Ich scheitere eher oft an Schulleitungen, dass ich, wenn ich Lesungen platzieren will oder wenn Lehrkräfte so Lesungen anfragen und die gerne, oder Lehrkräfte Fortbildung zum Beispiel auch anfragen, dass das häufig an den Schulleitungen platzt, dass die sagen so, ach nee, bei uns an der Schule gibt's kein Mobbing. Das ist ein Satz, da kriege ich immer, stellt sich mir die Haare am Nacken auf. Das ist so eine richtige Red Flag. Also an jeder Schule gibt's Mobbing. Weil Mobbing, was ist ganz tief verankert in den Menschen. Das ist basiert auf einem ganz basalen sozialen Prozess, irgendwie jemanden anderen runterzumachen, um sich selbst besser zu fühlen. Das gibt's überall. Und wer das anspricht und wer damit arbeitet, der kann dafür sorgen, dass es weniger passiert und dass Menschen, die drinstecken, Hilfe bekommen. Aber wer es wegdrückt und sagt, das gibt's bei mir nicht, der macht das Problem erst groß.
Ja, ich bin mir unsicher, aber ich glaube, dass ungefähr 15-16% von Schülerinnen und Schülern von Mobbing betroffen sind. Also das ist ja schon mal eine ungeheure Zahl. Und das Problem ist ja auch, dass man es gar nicht zwangsläufig mitbekommt. Deshalb wäre ja ein Schritt der Prävention schon jene Sensibilisierung, die du gerade angesprochen hast. Also das heißt, alleine dich einzuladen und das Thema irgendwie zu verankern, ist ja schon mal wichtig. Auf der anderen Seite hast du gerade schon so ein bisschen Strategien angeteasert. Ich kann mir vorstellen, dass man das nicht alles verallgemeinern kann. Aber was sind so Dinge, die du vielleicht, wenn auch die Rückfrage kommt, gerade von Lehrkräften an die Hand geben kannst? Oder vielleicht können wir auch sagen, nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch, was du den Betroffenen rätst. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, das ist wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aus meiner eigenen Erfahrung so, gar nicht so einfach, dieses, ich bin's irgendwie schuld, wieder wegzuschieben. Aber was gibt's da für Ansätze?
Ich glaube, dass der Kern von Mobbing verhindern oder Mobbing beenden, dass darüber sprechen ist. Und das ist von beiden Seiten schwer. Also das ist von der Opferseite her schwer, weil es so schambesetzt ist, darüber zu reden. Und weil die Angst, glaube ich, groß ist, dass man vielleicht kleingeredet wird oder nicht ernst genommen wird, wenn man darüber spricht. Oder dass es irgendwie nur schlimmer wird, wenn man darüber redet, weil über den eigenen Kopf hinweg entschieden wird.
Ist das auch so? Also gibt es so Mythen, also oder so Auffassungen, die dir begegnen, wo Leute so sagen, so, Alter, jetzt komm noch mal runter, die haben sich halt nur ein bisschen geneckt, das geht schon wieder.
Ja, ja, voll. Also ich glaube, ich habe über meine Schulkarriere hinweg genug davon gehört und auch im Kontakt mit den Menschen, mit denen ich online spreche, genügend Feedback dazu bekommen und auch immer wieder an Schulen von Opfern gehört, was die so von ihren Lehrkräften gehört haben.
Was denn zum Beispiel?
Das sind so Klassiker wie, ne, ignoriere sie doch einfach, dann hören sie irgendwann von alleine auf. Ja, das ist ganz, ganz schlimm.
Klappt
finde.
Wunderbar, also, klappt super.
Das klappt natürlich erstmal gar nicht und was passiert ist, dass du irgendwie versuchst abzuschalten, während du vielleicht geschlagen oder beleidigt oder getreten wirst und das Einzige, was du dabei lernst, ist, ich muss Schmerz und Leid aushalten, es irgendwie ignorieren und wegstecken, bis es von alleine aufhört. Das ist mein Umgang mit schlechten Gefühlen. Mhm. Und was ist das denn für eine schlimme Botschaft, die wir da an Kinder und Jugendliche senden, wenn wir sowas sagen, halte Schmerz einfach aus, bis er vorbei ist. Also das ist doch Blödsinn, wenn ich irgendwie Schmerzen habe, dann ist das ja ein Signal von meinem Körper, der mich darauf hinweisen will, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Der will sagen, mach was dagegen, damit es aufhört. Hm. Und aushalten, Schmerz auszuhalten, ist immer eine schlechte Idee. Weil dann wird es nie besser, sondern einfach immer nur schlimmer. Also das versuche ich Kindern an der Schule zu sagen, wenn ich darüber spreche. Du musst nie aushalten, wenn es dir schlecht geht. Du darfst immer oder du solltest immer was dagegen tun, damit es wieder besser wird. Hm. Also entweder indem du Hilfe suchst und darüber sprichst, was passiert. Oder auch, indem du dich zum Beispiel körperlich zur Wehr setzt, wenn du das irgendwie kannst. Das ist natürlich immer schwer in so einem Machtungleichgewicht, aber du darfst deinen Körper verteidigen, das steht dir zu. Aber du musst niemals aushalten. Ich glaube, das ist einer von diesen schlimmen Sätzen. Aber da gibt es natürlich noch tausend mehr. Also so eine Täter-Opfer-Umkehr gibt es ganz oft. Ne? Ja, du brauchst einfach mal ein dickes Fell, darfst das nicht so nah an dich ranlassen. Du musst auch mal auf die anderen zugehen. Also dass immer so die Schuld beim Opfer gesucht wird. Mir hat man immer gesagt, ich bin zu sensibel. Und ich bin ein sensibler Mensch. Bin ein sensibler Erwachsener und ich war ein sensibles Kind. Und ich habe viel geweint, wenn ich gemobbt wurde. Aber das war ja nicht das Problem. Das Problem war nicht, dass ich geweint habe, wenn ich gemobbt wurde. Das Problem war, dass ich gemobbt wurde. Aber wie oft ich gehört habe, du darfst nicht immer gleich weinen, wenn sowas passiert. Und dann denkst du so, ja, ich bin schuld. Ich bin schuld, weil ich weine, wenn ich gemobbt werde. Aber das ist ja nicht das Problem. Es gibt viele Dinge, die man falsch machen kann, wenn ein Kind einem erzählt, ich habe ein Mobbingproblem. Dabei ist es eigentlich so einfach zu sagen, danke, dass du mir das erzählst. Ich nehme dich ernst in dem, was du gesagt hast. Ich bin für dich da. Ich will, dass du weißt, dass das jetzt nicht mehr nur dein Problem ist, sondern dass wir da gemeinsam in einem Boot sitzen und versuchen, das gemeinsam zu lösen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Rat, den ich vielleicht einer Lehrkraft geben würde oder auch einem Elternteil oder einem Freund oder einer Freundin geben würde, die Personen, die darüber sprechen, erstmal ernst zu nehmen. Und dann kann man im zweiten Schritt immer noch schauen, was man damit macht. Aber ich glaube, diese Angst entgegenzuwirken, dass man nicht ernst genommen wird, dass man irgendwie kleingeredet wird und dann hilflos dasteht und nicht mehr weiß, was man tun soll, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also dass die Kinder sich erstmal irgendwo angedockt fühlen und wissen, jemand weiß davon, jemand versucht mir jetzt zu helfen. Ich muss das nicht mehr alleine aushalten. Ich glaube, das ist das Erste und Wichtigste, was man tun muss. Und dann kann man weiterschauen.
Als du in der 7. Klasse warst, wo es so schlimm war, da, ich hätte jetzt beinahe die Plattitüde gesagt, steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. Aber jedenfalls haben wir wahrscheinlich noch mit Netscape gesurft und mit Alta Vista gesucht. Wir hatten vielleicht mal eine MySpace-Seite oder kam das später, aber jedenfalls gab es noch nicht die das Smartphone-Zeitalter. Jetzt habe ich gerade eben im Anteaser auch schon gesagt, dass du in deinem neuen Buch, wenn das Blick aufs Handy zur Qual wird, nochmal Cybermobbing explizit in den Fokus nimmt. Vielleicht als Doppelfrage, ist das jetzt aus einer Perspektive, die eher berichtet wird, weil du ja sie sozusagen nicht erlebt hast, als du in dem Alter warst? Und zweitens, wie würdest du sagen, oder anders formuliert, gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen Mobbing, der in Präsenz stattfindet, und im Digitalen?
Naja, Bob, ich pack da zwei Perspektiven zusammen, nämlich einmal die aus meiner Kindheit, von dem Mobbing in der Schule. Und dann ist es so, ich bin offen queer und poste ins Netz. Also du kannst dir denken, dass mir Cybermobbing und Hass im Netz nicht fremd sind. Na, und das sind, wenn ich diese Perspektiven zusammen denke und weiß, Kinder, die heute in der Schule gemobbt werden und dann nach Hause gehen und ihr Handy in der Hosentasche mit nach Hause nehmen, die haben es zu Hause halt auch dabei. Und ich habe vorhin gesagt, das, was mir Sicherheit gegeben hat, waren meine Stunden zu Hause. Wenn ich nach Hause kam und mir ausgerechnet habe, wie lange habe ich noch, bis ich schlafen gehen muss. Mhm. Und das ist heute halt weg. Na, weil du hast das Mobbing theoretisch immer dabei, wenn du dein Handy in der Hand hast. Also wenn du dann noch die Notifications anhast und in Echtzeit Hass über dich lesen kannst, der in deine Kommentare oder per Nachricht kommt, dann bist du ja nie so richtig sicher. Nie zu 100%. Und das ist, glaube ich, das, was an Cybermobbing am schlimmsten ist. Also dass dir deine sicheren Orte und deine sicheren Zeiten fehlen. Und das heißt ja nicht nur, dass du mal abschalten kannst, sondern das heißt auch, dass dein Körper und dein Kopf irgendwie mal Regenerationszeit bekommen, um das wieder gut zu machen oder auszugleichen, was in der Schule passiert. Das ist ja nichts anderes als ein chronischer Stress. Dein Körper ist die ganze Zeit auf so einem hohen Aktivitäts-, auf so einem hohen Erregungslevel und der kommt gar nicht mehr runter. Und wenn du so in Literatur guckst, medizinische oder psychologische, dann wirst du ganz viele Studien und Metastudien darüber finden, wie sehr, also was für ein guter Prädiktor chronischer Stress ist für ganz, ganz viele physische und psychische Erkrankungen.
Du hast gerade schon von Hilfesuchen gesprochen beim Mobbing, was außerhalb des Netzes stattfindet oder sagen wir mal in der Schule. Ich denke, wichtig ist da natürlich auch, klar, Vertrauenslehrer, SozialarbeiterInnen, sofern sie da sind, PsychologInnen, sofern sie da sind. Dieses sofern sie da sind, das fällt mir in dem Fall nicht schwer, das nochmal öffentlich zu sagen. Ich habe letztens einen großen Vortrag gehalten, wo ich sogar ein Schimpfwort davor gesetzt habe, weil das einfach krass ist, wie wenig PsychologInnen es an Schulen gibt. Also wir haben ein Verhältnis von 1 zu 6.000 im Schnitt.
Das ist absurd.
In Bayern 1 zu 5.000, in anderen Ländern 1 zu 9.000, also das ist krass. Ich würde aber auch immer sagen, dass man natürlich auch zu einer Lehrkraft gehen kann, die man einfach so nett findet. Wenn es jetzt der Mathelehrer ist, so be it, ne? Weil das ja auch eine Öffnung ist und da, man schämt sich und so. Gibt es noch andere Anlaufstellen oder Angebote, entweder zur Information oder wo man sich direkt auch Hilfe holen kann, die du empfehlen würdest? Ich sage jetzt mal vor allen Dingen Betroffenen, aber vielleicht auch Lehrkräften, die nicht so richtig wissen, an welche Stellen sie sich wenden können, wenn sie jetzt so einen Fall haben.
Was Mobbing betrifft oder Cybermobbing?
Naja, wenn es einen Unterschied gibt, dann gerne die Unterscheidung, wenn es beides an einer Stelle ist, auch gerne das.
Ich glaube, als Kind oder als betroffener Jugendlicher ist das Wichtigste, sich an eine Vertrauensperson zu wenden. Also mit Sicherheit kann eine Beratungsstelle auch Sinn machen, wenn man eine findet, die sich mit dem Thema auskennt, wobei mir da jetzt keine bekannt ist, die ich so übergreifend empfehlen würde. Aber vor allem geht es darum, eine Vertrauensperson hinzuzuziehen. Und bei Lehrkräften würde ich aufs Kollegium zurückgreifen. Wenn ich selbst überfordert bin, würde ich mir Hilfe im Kollegium suchen und gucken, ob ich da was kriege. Und ich glaube, was ganz Zentrales sind, SchulsozialarbeiterInnen, die ja korrigiere mich, wenn ich falsch liege, meinem Eindruck nach inzwischen relativ flächendeckend installiert sind. Das war zu meiner Schulzeit nicht so. Da gab es keine Schulsozialarbeit. Heute sehe ich in den allermeisten Schulen, wo ich Lesungen mache, da ist eine. Die sind oft auch da, wenn ich lese, ne, versuchen die Kinder aufzufangen. Ich glaube, das ist die zentrale Anlaufstelle. Und was Hass im Netz oder Cybermobbing betrifft, haben wir das große Glück, dass es ganz, ganz viele zivilgesellschaftliche Initiativen und Beratungsstellen gibt für Betroffene, oft Peer-to-Peer-Angebote. Also wenn dann zum Beispiel Jugendliche dort anfragen, dass da auch Jugendliche beraten. Oder wenn queere Jugendliche anfragen, dass queere Jugendliche beraten. Also da gibt's fast für jede Zielgruppe auch irgendwie ein Peer-Angebot. Oder Menschen, die sich ganz spezifisch in ganz spezifischen Fächern auskennen, zum Beispiel juristisch oder was jetzt irgendwie konkret Sexting oder so betrifft. Da gibt's fast für jedes Thema irgendwo eine Anlaufstelle.
Also ein Viertel der Schulen haben noch keine SchulsozialarbeiterInnen.
Das ist mehr, als ich dachte.
Was eine ziemlich hohe Zahl ist, wenn man sich das mal so vorstellt. Ich meine, das ist aber der grundsätzliche Fachkräftemangel, aber vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig, weil du dieses Thema ja sehr intensiv besprochen hast. Und ich glaube, oder ja, ich gehe fest davon aus, dem einen oder anderen nochmal klar gemacht hast, dass es, wie gesagt, nicht nur so ein kurzes Intermezzo ist, sondern die Menschen auch nachhaltig prägt. Ich mache das normalerweise nicht, aber gibt es so grundsätzlich noch eine Botschaft, die du loswerden wollen würdest am Ende des Podcasts? Entweder an Betroffene oder an Lehrkräfte oder an beide.
Das, was ich immer auf Lesungen sage, ganz zum Schluss, ist, dass jeder Einzelne, der da sitzt oder jeder Einzelne, der hier zuhört, dass es die Person nur einmal auf der Welt gibt. Ne? In der Art und Weise, wie sie aus ihren Genen gebaut ist und mit den Menschen, die sie großgezogen haben zu der Person, die sie heute ist, oder mit ihren speziellen Interessen oder Talenten oder Fähigkeiten. Wir alle sind einzigartig und das ist ein Wert, den kann uns niemand nehmen, egal was Leute zu uns sagen oder wie sie uns behandeln. Wir alle sind wertvoll und das ist nicht verhandelbar.
Heute sprach ich mit Norman Wolf. Er studierte Psychologie, ist Autor und psychosozialer Berater. Mit seinen Büchern »Wenn die Pause zur Hölle wird« und »Wenn der Blick aufs Handy zur Qual wird« sowie seinen Schulbesuchen setzt er sich aktiv für die Aufklärung und Prävention von Mobbing und Cybermobbing ein. Lieber Norman, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Selma, Coming of Age, die Geschichte einer Patenschaft. Selma ist 17 und macht gerade ihr Abi, was an ein kleines Wunder grenzt. Denn Selmas Startbedingungen waren mehr als schwierig. Ihre Mutter ist alleinerziehende Marokkanerin, Analphabetin, gesundheitlich angeschlagen und spricht kaum Deutsch. Pech gehabt, könnte man sagen, wenn da nicht Claudia und Hans wären. Sie treten in Selmas Leben, als sie 6 Jahre alt ist, im Rahmen einer sogenannten Sozialpatenschaft. Claudia und Hans können keine eigenen Kinder haben und dachten sich, das wäre doch eine gute Lösung. Was sie damals nicht ahnten, es wird ziemlich turbulent. Mit Clashes of Civilizations, Wutanfällen und vielen, vielen Fragen auf beiden Seiten. Selma Coming of Age, die Geschichte einer Patenschaft, ist ein Doku-Podcast von SWR Kultur. Alle 6 Folgen gibt es ab sofort in der ARD Audiothek.